Am vergangenen Montagabend hat Apple auf ihrer alljährlichen Worldwide Developer Conference ihr neues iOS vorgestellt, welches nun in die 13. Version gehen wird. Außerdem das nun separate iPadOS sowie Erneuerungen für tvOS und watchOS und schließlich auch macOS. Auch ein neuer Mac-Computer wurde vorgestellt und einige weitere Sachen, über welche wir in dieser neuen Folge des Up-to-Date-Podcasts sprechen wollen. Dein Podcast für aktuelle News und Updates aus unserer Technikwelt. Mein Name ist Simon und hallo und herzlich willkommen. Neben den ganzen Updates, die man schon in zehntausenden Artikeln lesen konnte, wollen wir heute neben den Fakten noch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, um zu sehen, welche Strategie Apple mit ihren neuen Updates verfolgt, was sie einzigartig macht und wie es die Zukunft verändern wird. Beginnen wir, so wie die Konferenz auch, mit einem der wohl uninteressantesten Updates, nämlich dem neuen tvOS. Dieses bietet neben einer neuen Startseite, wo man direkt Video-Previews zu sehen bekommt, auch noch eine Multi-Benutzer-Option, womit jede Person, die den TV nutzt, sein eigenes TV-Erlebnis erhalten kann. Neu ist das aber nicht, denn beide Sachen ähneln sehr stark dem wohl größten Konkurrenten von Apple im Video-Streaming-Bereich, Netflix. Dieser fährt die Strategie mit persönlichen Profilen und damit individuellen Vorschlägen schon viele Jahre. Und auch Videovorschauen, welche die Inhalte für den Zuschauer wesentlich attraktiver machen, nutzt Netflix schon lange. Wo man jedoch einen Unterschied sieht, ist, dass das Design von Apple noch ein bisschen schlichter und minimalistischer ist. Und natürlich perfekt ins Apple-Ökosystem passt. Dass jedoch Netflix nicht, wie andere Anbieter wie HBO, Prime Video oder Showtime, in die TV-App integriert werden kann, womit Apple den Kunden eine gesammelte Stelle bieten möchte, wo sich alle Inhalte treffen, ist nicht verwunderlich und wird vermutlich nicht in naher Zukunft passieren. Dafür ist Netflix viel zu groß und der Fokus auf der eigenen Benutzererfahrung, in welche Netflix schon viel gesteckt hat, nicht aufgeben wird. Inwieweit Apple im Herbst 2019 mit ihren eigenen Serien und Filmen durch ihr TV Plus Abo konkurrenzfähiger wird, werden wir dann sehen. Eine Serie wurde als kleiner Teaser schon angekündigt und diesen könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Apple ansehen. Gehen wir nun auf das neue watchOS für die Apple Watch ein. Neben neuen Ziffernblättern und Armbändern wurde auch eine neue Funktion vorgestellt, die vermutlich mehr bewirkt, als man denkt. Denn watchOS bekommt seinen eigenen App Store auf der Uhr und damit auch die Möglichkeit, unabhängig von einem iPhone eine Apple Watch App zu laden. Zuvor musste man immer zur Watch App eine iPhone App haben, was auf Seiten der Entwickler, die nur etwas für die Watch machen wollten, natürlich auch eine ernstzunehmende Hürde war. Im Zuge dessen wurde auch eine Sprachmemo-, Rechner- und Hörbuch-App vorgestellt. Doch das ist nicht der einzige Vorteil daran. Denn die Unabhängigkeit vom iPhone öffnet für Apple den Markt noch mehr mit ihrer führenden Smartwatch, da sie nun auch interessant für Nutzer ohne ein iPhone wird und auch als Einstieg in das Apple-Ökosystem sein kann, was eventuell neue Leute dazu anregt, anschließend noch ein iPhone zu kaufen, da es damit natürlich weiterhin kompatibel ist und nicht alle Apps nur für die Watch verfügbar sind. Auch die AirPods können nun direkt mit der Watch verbunden werden, was eine Audioübertragung direkt von der Watch ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Watch wurde auch die Überarbeitung der Health App vorgestellt. Diese wird nun über längeren Zeitraum deine verschiedenen Fitnessaktivitäten beobachten und dir damit persönliche Statistiken zeigen, ob du mehr oder weniger gemacht hast und wie du dich langsam steigern kannst. Auch eine Menstruationsfunktion wurde hinzugefügt, welche für Frauen sehr praktisch ist und sie damit alle ihre wichtigen Daten merken können und dies eventuell für den Arzt interessant sein kann. Kommen wir nun zu einem der Hauptthemen, beziehungsweise was die meisten Leute interessiert, nämlich iOS 13, das Softwaresystem für iPhone und iPod-Systeme. Es wurde zwar einiges vorgestellt, aber innovativ war dabei nicht allzu viel. So wurde ein Dark Mode für das iOS-System vorgestellt und damit die verbotenen Apps wie Kalender, Fotos und Co. Außerdem werden die Karten von Apple Maps momentan überarbeitet und detaillierter. Im Zuge dessen wurde auch ein Street View Modus vorgestellt, welcher einfach 1:1 Google Street View ähnelt. Sogar die Autos, mit welchen diese Aufnahmen gemacht wurden, sieht identisch aus. Lediglich das Bewegen durch die Karte sieht bei Apple flüssiger aus und darauf sind sie sehr stolz, was schlussendlich die meisten Leute nicht großartig beeindrucken wird. Apple spendiert mit iOS 13 auch eine von Grund auf neue Erinnerungs-App sowie neue Ansichten in der Fotos-Apps, welche deine Galerie übersichtlicher machen soll, indem du nach Tagen, Wochen, Monaten und Jahren sortieren kannst und unnötige Screenshots und doppelte Bilder auf der Übersichtsseite ausgeblendet wird. Auch die Kamera-App hat ein kleines Update bekommen, wo man nun eine virtuelle Lichtquelle näher und weiter weg von einem Objekt positionieren kann, um noch bessere Lichtverhältnisse zu bekommen. Dies ist auch nachträglich in der Bildbearbeitung bei Apple möglich. Es wurden auch noch eine kleine Erweiterung vorgenommen, wie Vorschaubilder in der Nachrichten-App, Sticker für Animojis, CarPlay hat eine neue übersichtliche Oberfläche bekommen und eine bessere Integration mit Siri, welches jetzt allgemein sowieso noch besser klingen soll. Die Notiz-App hat eine neue Übersicht und Apps haben nun die Einstellung bekommen, einmalig den Standort abrufen zu können und ein eigener Login mit Apple ist möglich, auf welchem wir am Ende der Folge nochmal genauer zu sprechen kommen. Was wohl die größte Veränderung und ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass Apple nun das iOS, welches in allen Jahren zuvor für iPhone und iPad war, trennt und das iPad sein eigenes Betriebssystem bekommt, nämlich iPadOS. Das sieht zwar grundsätzlich genauso aus wie iOS 13, aber ermöglicht einige neue Funktionen, welche super praktisch sind für Personen, die ihr iPad als Ersatzcomputer nutzen. So kann man beispielsweise zweimal die gleiche App nebeneinander öffnen. Es gibt neue Gesten für das Kopieren und Einfügen von Texten oder auch die Multi-Applikationsübersicht wurde überarbeitet. Auch die Latenz des Apple Pencils wurde von 20 Millisekunden auf 9 Millisekunden reduziert und man kann das iPad nun von Apple aus mit dem MacBook verbinden als erweitertem Bildschirm, was praktisch ist in der Verwendung vom Apple Pencil. Dies haben letztlich schon einige Drittanbieter-Apps angeboten, wo es jedoch noch zu teilweisen Verzögerungen und Verbindungsschwierigkeiten kam, welche nun beim Apple-eigenen Dienst nicht passieren sollten. Im Ganzen muss ich aber leider sagen, dass mich die neuen Funktionen von iOS 13 und iPadOS nicht ganz so vom Hocker gehauen haben. Es sind halt Funktionen, die es auf anderen Geräten meistens schon gibt und wo Apple jetzt nachzieht, aber die Innovation bleibt etwas zurück. Was vermutlich daran liegt, dass der Fokus momentan auf ihren neuen Diensten wie TV Plus, Arcade oder Co. liegt. Doch kommen wir jetzt kurz weg von Software und gehen zur Hardware. Denn Apple hat auch einen neuen Mac vorgestellt, nämlich den Mac Pro. Welcher, glaube ich, der erste Tower-Computer von Apple ist, welcher mehr Kompromisse eingeht als alle vorherigen Apple-Geräte, denn er ist komplett selbst konfigurierbar und mit eigenen Komponenten erweiterbar. Aber wieso bietet Apple diese Möglichkeit, obwohl sie jahrelang auf ihre Exklusivität gesetzt haben? Ganz einfach. Dieser übertriebene powervolle Computer ist für branchenführende Unternehmen und eigentlich nicht für den privaten Gebrauch vorgesehen. Das zeigt auch der Preis, der bei $6,000 startet und bis zu $50,000 hochgeht. Und da man beruflich meistens eigene Komponenten verwendet, beziehungsweise je nach Branche andere wichtig sind, war es ein kluger Schritt von Apple, das Gerät dafür zu öffnen. Neben dem Computer wurde auch noch ein neuer Monitor vorgestellt, welcher, wenn wir mal ehrlich sind, für die gleiche Kundschaft sind wie der Mac Pro. Denn der Monitor bietet die allerbesten Technologien, welche es in so einem Bildschirm noch nicht gab. Das geht vom XDR-Farbraum, Kontrasten und der 8K-Auflösung, welche insgesamt eine komplette Rückenlüftung braucht, damit die LEDs nicht überhitzen. Ob man aber diese High-Performance in einem Bildschirm braucht, welcher nur $1,000 weniger kostet als das Basic-Modell von Mac Pro, ist fraglich. Was aber noch eine viel größere Runde gemacht hat, ist der Fuß des Bildschirms. Denn wir als private Nutzer sind es gewohnt, dass der Fuß immer mit beim Bildschirm dabei ist, aber nicht bei Apple. Diese verlangen für einen Höhe-, Neigungs- und drehverstellbaren Standfuß satte $999 und für eine Wandhalterung $499. Dass diese separat verkauft werden, macht Sinn für Firmen, aber für Privatkunden ist das ein krasser Upturner. Was nochmals unterstreicht, für was dieser Computer und Bildschirm gedacht ist. Man muss ja auch dazu sagen, dass die WWDC auch eine Entwicklerkonferenz ist und grundsätzlich für die Fachleute interessant ist. Für Privatkunden ist im März und Oktober die stattfindende Keynote eher gedacht. Doch was fehlt jetzt eigentlich noch für ein Betriebssystem? Richtig, macOS. Dieses bekommt wieder eine neue Version, welche Catalina heißt. Hier gibt es eigentlich nur zwei wesentliche Veränderungen und eigentlich keine am System selber. Die erste ist, dass iTunes eingestellt wird und sich in eine eigenständige Apple Music, Apple Podcasts und Apple TV App verwandelt. Das Geräteverwaltungssystem wandert jetzt, wie bei Windows, in den Finder im Bereich der Geräteübersicht. Ich persönlich finde die Aufteilung von iTunes super, denn das Programm wurde immer unübersichtlicher und bessere Möglichkeit, als in separate Apps auszulagern, gab es glaube ich nicht. Aber warum ist die Apple Music App und Podcast App getrennt? Wahrscheinlich einfach, weil die Music App auf das Premium-Angebot von Apple Music abzielt und nicht alle Leute, die Podcasts hören, diesen abonnieren wollen. Die große Frage ist aber jetzt noch, werden diese Apps auch auf Windows kommen? Meiner Meinung nach muss auf jeden Fall die Apple TV App und gegebenenfalls die Apple Music App auf Windows verfügbar sein, beziehungsweise Apple würde sich eine große Kundschaft verspielen, denn Kompatibilität ist heutzutage ein großes Thema. Außerdem bieten sie Apple Music ja auch schon auf Android und iTunes auf Windows an, einfach um ihre Abonnenten nicht zu verlieren bei einem Systemwechsel oder Kunden zu werben, die kein Gerät bei Apple haben. So kann es dann auch mit der neuen Music App und der TV App kommen. Die Podcast App, schätze ich mal, wird nicht die höchste Priorität bekommen, auf Windows verfügbar zu machen, da es dafür schon einige andere Angebote gibt und Apple ja auch keine hauseigenen Podcast-Abo-Dienst anbietet. Neben dieser Ausspaltung gibt es auch die neue Erinnerungs-, Notizen- und Foto-App, welche wir schon bei iOS 13 besprochen haben. Auf dem neuen Mac und auch die Funktion der Bildschirmzeit wird sich dort einfinden. Was aber für Entwickler wesentlich interessanter ist, dass die Mac-Apps nun einfacher programmierbar sind und Apple sich damit erhofft, dass mehr Apps in den Mac-App-Store kommen, welcher bisher sehr rar war. Im Zuge dessen haben sich auch die Entwickler einige neue Funktionen in Swift und Xcode vorgestellt, welche die Entwicklung auf allen Apple-Plattformen gleichzeitig erleichtern soll. Auch die Einführung von Swift UI macht die Programmierung von Oberflächen bzw. User Interactions um einiges einfacher. Und es bringt mich wahrscheinlich auch mal dazu, sich im Programmieren zu üben, welcher selbst keine große Ahnung davon hat. Doch was ich mir bis zum Schluss aufgehoben habe, ist eine neue Funktion, welche repräsentativ für das Thema steht, was bei allem mitgeschwungen ist, welches super wichtig für Apple ist, nämlich die Login-Funktion. Diese ermöglicht einem, wie momentan schon mit Facebook oder Google, sich bei Sachen einfach mit den Daten seiner Apple-ID anzumelden. Das Besondere hierbei ist, dass Apple hier viel Wert darauf legt, dass keine wirklichen Daten weitergegeben werden. So wird standardmäßig beim Login nur dein Name preisgegeben und falls nötig kannst du sehen, welche Daten sie noch wollen, wie E-Mail-Adresse, Alter oder Adresse. Bei der E-Mail hast du sogar die Möglichkeit, deine E-Mail zu verstecken und wird dann von einer individuellen Apple-E-Mail ersetzt, welche die E-Mails an deine persönliche E-Mail-Adresse weiterleiten. Das ist sinnvoll insoweit, dass die letztliche Anwendung deine echte E-Mail nicht kennt und du einfach deine individuelle Apple-E-Mail-Adresse löschen kannst, wenn du keine E-Mails mehr von diesem Anbieter erhalten willst. Bei jedem Anbieter wird eine neue individuelle E-Mail-Adresse erstellt, welche verwaltet werden kann. Damit trifft Apple den Nerv der Zeit und ihr Thema, was glaube ich bei allen vorgestellten neuen Sachen immer ausdrücklich genannt wurde, die Sicherheit. Deine Daten werden nur auf den Geräten selbst oder in der iCloud verwaltet, analysiert und nicht weitergegeben. Apple hat erkannt, dass dies den Leuten immer wichtiger wird, aber nutzen dieses Statement auch, keine Daten zu sammeln, um andere von deinen Daten auszuschließen und das Monopol deiner Daten zu werden. Da ist die Login-Funktion ein gutes Beispiel, denn schließlich weiß Apple ja selbst noch, welche Anwendung, Daten und Co. du bei der Anmeldung eines anderen Dienstes verwendest. Nur der Dienst selbst bekommt das nicht mehr mit. Auch, dass sich Apple immer mehr öffnet und nicht mehr allzu hart auf Exklusivität geht, zeigt, dass die Konkurrenz einfach härter wird und sie mit ihren ganzen neuen Diensten einen Fehler machen würden, den verfügbaren Markt nicht ganz auszunutzen, wenn sie die Dienste nur exklusiv auf ihren Geräten anbieten. Letztlich würden sie das gerne, aber es würde geschäftlich einfach keinen Sinn machen. Wie toll die neuen Software-Updates sein werden, wird man ab Juli 2019 in den ersten Public Beta sehen und sie werden vermutlich im Herbst dann offiziell für alle verfügbar sein. Wir können gespannt sein, was uns da noch alles erwarten wird. Was deine Wartezeit aber bis dahin verkürzen kann, ist unsere neue Apple Live Tutorial Serie, welche ab Juli auf unserem YouTube-Kanal starten wird, wo wir die ganzen Anwendungen von Apple mal genauer unter die Lupe nehmen, was man damit eigentlich alles machen kann. Mehr Informationen dazu auf simontutorial.de/apple. Das war's jetzt auch mit dieser etwas längeren Folge des Up-to-Date-Podcasts. Ich würde gerne sagen können, dass nächsten Donnerstag auch eine neue Folge kommt, aber leider weiß ich nicht, wie regelmäßig ich diesen Podcast hinbekomme. Deswegen ist es am schlauesten, den Podcast einfach zu abonnieren, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Alle Folgen kannst du auch nochmal als Artikel auf simontutorial.de/up-to-date lesen. Und so viel ich schon verraten kann, wird euch in der nächsten Folge vermutlich einige Updates zu Google Stadia erwarten, über welche wir schon in der ersten Folge gesprochen haben, dieses Podcast. Über eine Bewertung und Teilen freuen wir uns immer sehr. Und natürlich eure Meinung zu unserem Podcast, welche ihr immer gerne an media@simontutorial.de senden könnt. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von simontutorial.de, deine Plattform für hunderte kostenlose Tutorials zu modernen Programmen, Technik und Webanwendungen.